Zu einer neuen Sendung auf Efler Platt begrüße ich ganz herzlich Siegfried Krings und freue mich, was jetzt Neues. Ja, die Führer waren nicht so, wie man jung war, da schwirrt ihm in allerlei Zukunftspläne in den Kopf. Wenn die anderen da fragten, was man später je wollt, kochen sie als Antwort, ja, ich jüfere Lehrer, Professor, Doktor, vielleicht auch Pastor oder und so weiter. Also Beruf, wo studiert muss gehen. Ja, und wie war die Reaktion damals? Na, ich meine, du willst da ein bisschen hoch hinaus. Du fällst, irgendwas das fällst du so hoch vom Pferd. Und das ist nicht gut. Ja, und mein Studiogast, den hat sich auch hohe Steckziele gesetzt und hat sie wahrscheinlich noch immer. Nur die sind nicht beruflicher Art, das hat jetzt mit Bergstein zu tun. Guten Tag, Raimund Trömmer aus Tomme.
Guten Tag.
Mit dem Hoch hinaus, mit dir selber, damals, wie du da noch jung warst, hast du auch als junger Bursch so außergewöhnliche Ideen?
Ja, eigentlich muss ich das zugehen. Weil der Lord Bergsteigen angeht, hat mich immer fasziniert. Ich habe noch junge Jahre mitgekriegt, die Expeditionen von Reinhold Messner am Himalaya, damals in die 70er, ich war ein ganz junger Kerl, hat mich sehr fasziniert und mich auch irgendwie nie losgelassen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie müsste das eigentlich sehen, wenn man wirklich da ist, wo die ganz viele Berge rumgehen und so weiter. Na ah, gut, das ist dann alles irgendwie im Hinterkopf
geblieben.
Ne? Mhm. Und da kommt dann das Leben aus weggegangen und die Gedanken sind einfach nie ganz fortgegangen. Und weil ich auch sehr gerne Natur und Berge sehe und der Winter und der Sommer, war der Gedanke eigentlich immer ein bisschen präsent. Und deswegen ist das dann noch zustande gekommen, weil ganz einfach mit nur dick durchrauf und für so jetzt zu machen, muss man natürlich topfit sein und Leute überzeugt.
Ja, ja. Du bist noch 58 oder 59 Jahre?
Ich erinnere das Jahr 59.
59, ja. Ja, ja, das geht ja noch.
Das geht noch, das ist noch im Rahmen.
Ja. Bist du dann noch selber auch hier im Eifler denn in eurem gewandert?
Ja, also ich mache regelmäßig kleine Touren und so. Also wie gesagt, ich sehe sehr gerne die Natur und dann natürlich Sommer, Winter und Bergen, Tirol, Südtirol oder so, eine Fahrjahre Ski und so weiter. Und
sind da noch Bekannten, die dir engen Stars gesagt haben, höres Raimund, würde das nicht jetzt für dich so ein bisschen höher zu gehen, also 5.000, 6.000, 7.000 Meter höher? Oder ist das bei dir ein Fix selber, bei dir eine Idee gewesen?
Das ist eine Idee bei mir gewesen, weil ich an leider heute so Menge Bekannt und Freundeskreis gegen den sich eigentlich dafür begeistert. Und da war ich quasi allein auf weiter Fluch. Und, aber nichtsdestotrotz, ich habe mit der Planung angefangen und dann ist das immer konkreter.
Ja, ja, und wie war die Familie dann damit aufgestanden oder hatten die auch viel Bedenken?
Aber, ja, es war schon Bedenken da. Aber letztendlich haben sie alle gesagt, auch mein Lebensgefährtin, wenn du es machen willst, dann musst du es machen. Und damit war die Sache okay.
Du bist also Jude noch stutzt, ja?
Das kann man sagen, ja.
Ja, mit 58 oder das Jahr, dann 59 Jahre, läuft man dann nicht, dass man irgendwie auch an den Zenit den erreicht hat oder beziehungsweise auch bald überschritten hat? Oder ist noch ein bisschen Lut da?
Ja, ich würde sagen, du hast noch jetzt Lut, weil es könnte ganz einfach auf die momentanen Verfassung an. Also das heißt, man muss sich selber spüren. Und da kann man selber, wenn man ehrlich sich gegenüber uns, dann kann man sagen, kann ich noch so oder kann ich nicht, ich will es probieren. Die Motivation muss einfach da sein und die ist auch mit 59 kann ich durchaus sehr höher sein. Mhm.
Du hast also nicht mit Köpfchen gemacht und was Ende des Jahres 2000 zurück sind, den höchsten Lehrer in den Berg außerhalb von Asien hast du bestiegen, das ist der Berg Aconcagua.
Richtig.
Und ich denke, das habe ich richtig so ausgesprochen. Und wo liegt das genau?
Denn das ist ein Nationalpark und der Berg liegt an der chilenisch-argentinischen Grenze, aber auf argentinischem Boden. Das ist ganz nah an Chile, aber hier zu Argentinien.
Und das Wort Aconcagua bedeutet, hat irgendwie auch jetzt mit also mystischen Namen irgendwie?
Also, das wird gesagt, übersetzt höchst der steinerne Wächter. Das ist denn, die Bezeichnung, was Aconcagua dann eigentlich bedeutet. Er war den Inka zeigte die Woche, geschwad, dass die der Berg Schneeberg einfach nannten. Das hat es auch hier. Also,
hat man dann dort Spuren von irgendwie die Archäologen?
Ja.
Von zum Beispiel von Opferstätten?
Richtig. Diese vorne gehen und das sind eigentlich an dem Aconcagua-Gebiet über 5.000 Meter hat man da Spuren von. Und das sind die höchstgelegenen, also vor allem 5,5, 5,6 Mengen nicht. Und das sind die höchstgelegenen Spuren, die man so von der Kult- oder Opferstätte von den Inkas gefunden hat.
Ja, Raimund, warum genau Aconcagua? Warum?
Ja, der Berg hat sich eingebunden aus dem einfachen Grund, dass für die meisten Bergsteiger ein Vorbereitungsberg für die, die hier noch ein bisschen höher sind. Weil der Sauerstoffgehalt und den Anden ist geringer wie im Himalaya. Und wenn ich oben knappe 7 noch um den Anden stehe, dann stehe ich quasi über den Ardoch um Himalaya. Und preislich ist das sehr interessant und das ist ein super Test für festzustellen, ob ich die Höhenstrapazen, ob ich die gut fortstechen kann.
Ehe du den Bergsteig, den Aconcagua, bestiegen hast, hast du auch den Mont Blanc gemacht. Ja. Wie waren dann dort die Erfahrungen? Und oder hat auch denn, dann die Besteigung von Mont Blanc, hat das dich inspiriert, noch irgendwie noch höher zu kommen?
Ja, dazu muss ich sagen, den Mont Blanc habe ich eigentlich als Vorbereitung angesehen, weil ich habe mich zumindest ein bisschen schlau gemacht, für, weil ich da eher sehr über den Höhenberg machen wollte. Da muss ich mich zumindest mal dann, dass ich das lügt von oder Gesellschaft davon, die so jetzt organisieren, wo man sich da wenden kann. Und das habe ich da gemacht, habe noch ihn gefunden. Und die Leute haben mir noch geladen, also einen Test zu machen, was überhaupt bei mir persönlich noch geht, wie sie hoch da, wie alt ich war. Na gut, ich sage, okay, was können wir machen? Du hast der Mann mir vorgeschlagen, komm nach Chamonix, 3-4 Tage Mont Blanc, mit dem Bergführer, den teste ich ob Herz und Nieren. Und da kann denn dir sagen, wenn dir von da auf gut auf den Zweck hat, mitzumachen oder auf das Ding rennen zu sehen.
Und wie war das?
Das war auch letzte Sommer.
Ah, auch als Führerschein?
Ja, Führerschein um August.
Und wie lange warst du da
ja? Wir waren, ja, ich zähle das so, Anreise auf, 3 Tage waren wir wirklich auf den Berg und sind dann auf den Gipfel gewesen.
Ehe mir lob, die Strapazen, oh Jan, und auch auf die Jans Tour, entspannen wir so ein bisschen mit Musik, natürlich Musik aus den Bergen. Ja, Raimund, du hast es selber gesagt, es gehört Vorbereitung dazu und man muss sich irgendwie körperlich, man muss sich mental darauf ausstellen. Wie hast du das verlaufen?
Ja, wie gesagt, ich war ja dann auf dem Mont Blanc gewesen und ganz einfach für jetzt Höhenerfahrung zu sammeln, weil ich auch nie höher wie ein Gletscherhöchst über 3000 Meter mit dem Skifahren, das war dann eigentlich die Höchstpost, wo ich die West sehe. Und für es einfach jetzt höher zu gehen und dann auch das, die dünnen Lude ein bisschen zu schnuppern, ja, war das natürlich ideal, so einen Test zu machen. Und auch wie, da hat man praktisch eine Erfahrung gemacht, wie der Körper auf dünnen Lude reagiert. Jetzt man da mal fertig, hat man Geruchsprobleme, weniger Geruchs, das muss alles nicht aufgecheckt gehen. Und dann auch natürlich Anstrengungen in dem Bereich, klettermäßig und so weiter. Man muss jetzt lernen, mit Steigeisen gehen, an Seel gehen. Und wirklich auch dann zur Hilfe holen, für ein bisschen steiler Sachen zu machen. Und das haben wir alles dort trainiert und das war wirklich eine wichtige Vorbereitung. Auf jeden Fall.
Und du warst aber allein von hier aus Belgien?
Ich war ganz allein unterwegs.
Und kommst dann immer noch Trupp zusammen?
Ich traf mich in Argentinien.
Also, hat mir gelungen, das war aber früher gesehen. Das, also die Mario, die Führer, die Mario King. Gegen Bergsteigung, auch Steigung mit 2-3 Mann.
Nee, wie gesagt, ich hatte die Gesellschaft an Hand und nachdem das Blauttraining positiv ausgefallen war, ich hatte ja mit meinem Bergführer, der hat mich dann personell getestet, hat mir ein positives Feedback gemacht und hat gesagt, okay, du kannst noch jetzt mehr machen. Und da ist das Thema Aconcagua auf Tapet gekommen, weil der Bergführer, den ich auf dem Mont Blanc hat, das war der von der Gesellschaft, die auch den Aconcagua machen, der war auch Bergführer da.
Und auf wie viele Personen seid ihr dann?
Wir sind zu acht. Wir hatten Explosion von acht Leute, ja.
Und die anderen hatten auch ein bisschen Erfahrung?
Jawohl, alle mal hatten halt also 5.000, 6.000 Meter Erfahrung.
Die Ausrüstung, das gehört natürlich auch dazu, dass, davon hast du halt geschwatzt. Ja. Aber hier ist ein Wort, das hätte ich sehr gerne erklärt, da schwätzt man, aber ich denke, das ist irgendwie, wenn du an Berge boss, das ist ein Wein-Chill-Faktor. Was hast du damit eigentlich gemeint? Ist das ein Krankheit oder ist das ein Syndrom irgendwie?
Nee, das ist der starke Wohn, zumal auch Aconcagua ist bekannt für extrem starke Winde. Und er wohnt erzeugt ja quasi immer eher kalte Temperaturen. Und da sind die Gefühltemperaturen, wie stark gewohnt, bedeutend tiefer, wie als er wirklich gesehen. Also. Ist, wenn ich ein Minusgrad habe, sagen wir es, minus 18, 20 Grad, und habe noch ein extrem stark gewohnt, dann habe ich das Gefühl, es wird noch minus 30. Also. Und das ist der Faktor, den das erklären soll.
Ja, Betreuer, Führer, waren da auch Sherpas dabei?
Führer, ja. Sherpas sind quasi nicht mehr im Himalaya, weil es ja ein Himalaya-Volk ist. Aber ich hatte mir dann bei uns acht Leute, hatten wir drei Bergführer. Das war dann der Mann aus der Schweiz, der mich auch im Mont begleitet hat und Zwing war vor Ort dann.
Naja. Und, aber die Trainer waren aber auch dabei, oder? Muss ja alles selber. Ihr habt alles selber, der ganze hatten, Gepäck, der ganze Rucksack.
Wir hatten die Möglichkeit, natürlich unseren Träger zu buchen. Das war auch da möglich. Das heißt, das meiste Gepäck hätten wir aufhören können, dadurch zum gewissen Entgelt. Und die Leute hätten das dann, weil er zwei, drei weg da befördert. Einfach, ich hatte mein Gepäck selber getragen.
Jo, kommen wir dann endlich zum Verlauf von der Tour. Ja. Die hat wie viel da gedauert? Also vom 17.
Also ist in den 17. losgeflogen und sind den 12.
Januar zurückgekommen. Ja. Aber vor Ort selber?
Ja, also das ist ja so, weil sich ja der Berg um knapp 7.000 Meter höher ist, ist ja auch eine Vorbereitung erforderlich. Das heißt, man muss sich akklimatisieren. Und das ist das A und O. Weil dort, wo wir gelandet sind, an Mendoza liegt so um die 700 Meter. Und da muss man allmählich anfangen, wenn man sich dann Richtung Nationalpark bewegt, Richtung Aconcagua Park, da geht ja laufend höher. Und da muss man da ein paar Stationen, sagen wir es ab 3000, will anlegen, für sich lassen an die Hüchte zu gewinnen.
Die hat dann auch Basisstationen, Station 1, 2, 3 oder?
Weil es war so, das ist Lager, das war vorgeschoben Lager. Das heißt, wenn man ein paar Gerock gönnt, hat man einen Fußmarsch von 4 Stunden. Das ist vorgeschoben Lager, das liegt auf 3200 Meter. Und da haben wir ein paar der Pause gehabt und sind von dem Platz aus Richtung Basislager gegangen. Das war ein sehr anstrengender Marsch, der die ganzen Tage gedauert. Und Basislager befindet sich auf 4300 Meter. Und durch totale Wildnis bei ungefähr 40 Grad plus. Ne, mit Rucksack an der Rücken und dann sehr, sehr schwierige Länder durchqueren. Das ist schon, eine große Herausforderung. Ja,
ja, das gelöst ich nicht. Und was das unterwegs sind da bestimmt Sachen, sagen wir, von dem Team, sind da doch krank gehen oder was jetzt passiert oder aus alles, kommen wir vor, verlaufen?
Das ist alles so gut verlaufen. Zum Beispiel den Anmarsch zum Basislager, natürlich muss ich mitten in der Wildnis und wenn man da Pech hat, tut sich da, was will ich, nicht mehr den Fuß verstauchen und kann nicht mehr, dann wäre alles Feierabend. Weil da muss ein Hubschrauber kommen und irgendwo abladen, weil da, eigentlich, dass es keine Möglichkeit gibt. Aber aus dem Marsch, Boss zum Basislager, ist für alle beteiligt reibungslos verlaufen.
Ja. Auch dann Boss zu spät.
Und da natürlich, ja, okay, da Junge, man war Basislager und dann habe ich das so, da sind wir auf 4300. Da mussten es etlich stark, einfach da
verbleiben,
um Zähl verbleiben, kleinere Touren machen, sagen wir so 700, 800 Höhenmeter rauf und dann über 3-4 Tage für sie es auf die Höhe zu gewinnen. Und da komme ich das Thema für Lager 1, das war auf 5300. Und so hat sich das, der Jungmann zum Lager 1, hat da irgendeine Art um Zelt geschlafen und ist abgestiegen zum Basislager. Und allrum und darum Basislager blieben und der Junge dann irgendwann los vom Basislager Richtung Lager 1 zurück und den anderen da von Lager 1 zu Lager 2. Und der Junge war am Affisch stehen, in Lager 1, immer hin und her.
Also nicht dann irgendwie alles durchgezogen.
Nee, das ist unmöglich.
Das ist unmöglich.
Man muss die bis Hüchte muss man sich wirklich akklimatisieren.
Gut, machen wir noch einen kleinen Pause mit Musik. Ja, Raimund, ich habe gemerkt, du hast auch ein bisschen Mott geschunkelt bei der Musik, das ist ein bisschen südamerikanisch. Hast du dann überhaupt auch, wie du und Martin im Team oder auch wie ihr West war und dann so lassen den Anstieg geschafft hat, aus dir bewusst gehen, wo du warst oder aus dann irgendwie hast du über alles geschwebt, wie man so schon sieht?
Ja, also ich würde sagen, denn eins ist, also den Hauptgedanken ist natürlich der Gipfel zu erreichen. Das richtet sich alles darum. Und dann schiebt man die anderen Gedanken, wie, wo ist man da, was möchte man da, hey, alles ein bisschen auf den Sekt. Man fixiert sich dermaßen auf den Gipfel. Man muss sich auch mit dem Lehrerleben ein bisschen anfreunden, weil das ist auch sehr, sehr primitiv, sehr schwierig und ein kleines Zelt zu Hause und so weiter. Da kommen viele Faktoren bei hinein. Man ist also wirklich mit sich selber beschäftigt, für das Beste zu machen.
Das andere ist dann Nebensache.
Das ist alles Nebensache. Ne? Mhm. Also das meiste dann.
Aber was vielleicht nicht Nebensache war, das ist eben, weil das war genau der Zeitpunkt, wie auch Weihnachten, Silvester.
Richtig.
Wie hast du das empfunden und erlebt? Hast du dann auch mit daheim noch Kontakt kriegen per Handy heutzutage?
Per Handy nicht, weil die Handys funktionieren da nicht mehr. Nicht wir hatten in unserer Truppe Satellitentelefon.
Ah, ja, ja.
Und über das Satellitentelefon konnte man dann sein Glück daheim erreichen. Und wir waren just über Weihnachten, Neujahr, waren wir im Basislager, weil wir haben Ecke aufbrechen mussten. Von Lager 2 aus hatten wir einen sehr schweren Sturm gehabt. Dann ist nachts losgegangen. Wir sollten da von 2 nach 3 herabgehen. Und da war damals ein Sturm mit fast 200 Stundenkilometer. Und da waren Leute, die hatten erzählt, weil auf Lager 3 ob ich dann ist alles im Dürre geflogen. Du hast unseren Bergführer entschieden, absteigen, war zu gefährlich. Mhm. Und du sind wir noch ein Raven und waren da just über Weihnachten, Neujahr im Basislager und haben dort ein bisschen gefeiert.
Ah ja, trotzdem. Ja. Aber aus dem Moment, wo man dann auch, also wie das war ja sehr schwierig, auch für die anderen mit dem Zelt und mit dem Sturm, dass man sich sagt, ich bin hier an der Limit, ich gehe ab. Aus der Gedanke nie kommen oder was?
Doch, der Gedanke war irgendwie da, er war nicht der Moment, der war viel, viel später da. Und zwar beim Gipfeltag, kurz vor dem Gipfel, wo man wirklich, wie man so schon sieht, ans Eingemachte ja, muss. Also da war Kraft, alles abgebracht und da kriegt man den Gedanken. Man hat noch fließend 300 Meter zu gehen, aber war steil, 45 Grad Steigung und kriegt bald gegen Lut mehr. Dann denkt man, kann hinwerfen. Dann denkt man, Mensch, komm, jeden Tag, lass das sehen. Und einfach, da muss man sich natürlich überwinden. Aber das war eigentlich nicht der einzige Moment, wo der Gedanke mir gekommen ist, weil einfach die Reserven abgebrochen waren. Ne?
Jo, die letzten 300 Meter dann endlich am Ziel. Wie hast du den Moment dann erlebt? Was hast du gedacht? Was hast du empfunden? Wie war die Aussicht und das Wetter?
Ja,
und den Zeitpunkt natürlich, wie ich genau war, das Uhrzeug hat, weißt du das noch alles
ja,
genau?
Wir sind, wir hatten ja die Lager 1, Lager 2, Lager 3 durchgeholt und Der Gipfeltag fing an, verlagert 3 aus, das waren dann auch in Kielager 3, legt auf 6.300 Meter, 3-400 Meter. Und der Junge da war knapp 7.000 Europen. Und wir sind morgens am Däusteren, um 3:30 Junge los, weil man muss sich vorstellen, und die Hücht geht alles noch in Zeitlupe. Das heißt, jeder Schritt, den man macht, aus Zeitlupentempo. Und da ist natürlich 100 Meter durch sehr, sehr, sehr lang. Und deswegen mussten wir ganz früh starten, dass wir auch noch gezeigt hatten für den Abstieg. Und wir sind morgens um 3:30 losgegangen und wir waren so um die Mitte herum, waren wir auf dem Gipfel. Und da haben wir da 3-4 Stunden verbracht, die Fotos gemacht, natürlich war die Euphorie enorm, man hat gepackt, das war super. Und dann den Anblick, war so über die ganze anderen. Und ich hatte gleich ferngelassen damit. Wir hatten super, super Wetter.
Wunderbar.
Wir suchen was an der Pazifik.
Oh.
Über die ganze andere was an der Pazifik.
Und den hübschen Dank in dem Moment?
Man ist total happy. Das ist wie das Adrenalin pur. Ich stehe nicht auf den Gipfel, knapp 7000 Meter. Das ist einfach enorm.
Aber irgendwann hieß es doch auch drum aufsteigen. Ja, Jung, das dann auch viel einfacher, obwohl das auch schwierig.
Den Abstieg geht all die Mengen sehr, sehr unterschätzt. Das haben wir aber auch gelernt, immer Europform, dass wir immer gucken müssen, dass wir noch genügend Reserven haben für Raftseher. Weil das sehr schwierige Länder. Wir sehen uns zeigt da, ihr wisst, Luch, bin ich Schnee. Einfach Schnee wird eher besser, ihr wisst, weil man trittsicherer ist, wenn man
Steingeisen
geht. Das Geröll, das war sehr, sehr schwierig. Und da muss man höllisch aufpassen, für da nicht wegzurutschen und so weiter. Und da muss man wirklich noch voll konzentriert den Abstieg holen und der war mindestens so anstrengend wie den Aufstieg.
Und wie lange hat den Abstieg so geducht?
Ja, wir sind, wie gesagt, so jeden Tag waren wir auf den Gipfel, halbe Stunde gut, halbe Stunde, knapp 3-4 Stunden abgehalten. Und du, den wir aufgestiegen waren, abends um 6 Uhr auf Lager 3 herum. Das heißt, die ganze Affäre hat von morgens 3:30 bis dann abends 6 Uhr geducht. Ne.
Und dann der Rest von den Tag?
Und dann haben wir auf Lager 3 haben wir, übernachtet. Und sind du den anderen Tag, sind wir auf, ich stehe in der Basislager.
Ja, Fazit von so einer Bergbesteigung. Was hast du dir gesagt? Ist das wirklich das gewesen, was ich wollte? Oder will ich noch hier Trupp setzen? Irgendwann? Dann ja. Sprach vor.
Eigentlich nicht. Ich würde sagen, es war genau das, was ich wollte. Ich wollte einfach unbedingt feststellen, am eigenen Leif, wie sich das anfühlt. Man hat Filme gesehen, man hat Bücher gelesen, jede Menge. Von höheren Bergen, Lück, die Dörfer und so weiter. Einfach das Gefühl zu kriegen, da jungelt mir drum. Und das habe ich wirklich hautnah erfahren. Und eine super Sache. Und für mich ist höchstwahrscheinlich, probiere ich noch ein bisschen höher zu hören.
Aber du willst dich doch nicht festlegen.
Voraussichtlich. Eventuell nächstes Jahr, habe ich für eventuell einen 8000 noch mit Malaya.
Jan, zum Schluss will ich noch fragen, du hast ja bestimmt viele Fotos gemacht und davon ein DVD oder Video gedreht. Hast du irgendwie für, dass der Bevölkerung, besonders in Tommen, du warst ja in Tommen, dass dann Lügden es wie im Abend, die kann gezeigt werden, voilà, ich bin da, Jungs, hey, könnt ihr das angucken?
Konkret habe ich noch Neues diesbezüglich geplant, aber das ist eine Idee, die kann man Jahren abgreifen und ich muss es besehen. Fließt diesbezüglich jetzt zu machen. Also das ist absolut machbar. Das wäre schon eine gute Idee.
Das war sehr, sehr interessant, Raimund. Und ich denke, uns Hörer haben das genauso empfunden. Ich bedanke mich beim Techniker Rainer Michels. Und euch am Radio wünsche ich noch einen schönen Sonntag mit den vielen Erinnerungen, die Raimund Öschler hat fürbracht. Ja, und da jedet noch ein Spruch, so Bauernregel. Jedet um Juni Donnerwetter, jedet Korn noch fetter. Und es hat ja etlich Donnerwetter als ihr hat. Also ich denke, dass Buren sehr zufrieden sehen und dir auch. Tschüss, seid euch, Siegfried Krings.
donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de amar. Andarás, quién sabe qué aventuras tendrás que leer.